So, einen wunderschönen guten Tag. Wir schreiben wieder 12.12 Uhr. Ich begrüße euch. Und wir schauen uns einmal an diesem wunderschönen Tag, was es denn Neues gibt in diesem Wunderland. Wie heißt das immer? Gebt fein Acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. So. Also, das Problem ist nicht die Frau Merkel, das Problem sind alle wir, die wir Missinformationen verbreiten auf den sozialen Medien. Das Interessante, worauf ich hinweisen möchte, ist, dass es mindestens 53 Meetings gegeben hat zwischen Regierungsvertretern und den entsprechenden Firmen wie Google, Alphabet, Meta, wie sie alle heißen. Und da ging es darum, wie wir alle kontrolliert werden können. Diese Treffen sind nicht, oh, da sind mal zwei Hanseln am Start und die schicke ich mal dahin, sondern da steht wirklich da, dass damals 22 bis 24 geht es natürlich um den Herrn Scholz, dass der Herr Bundeskanzler selbst an drei dieser Meetings teilgenommen hat. Und ansonsten fanden die statt im Innenministerium und überall. Das ist im Grunde vollkommen irre. Das ist wirklich irre. Also, hier steht's: German Ministry of the Interior, also Innenministerium, dann Außenministerium. Das Außenministerium ist natürlich auch involviert, weil da geht es zum Beispiel auch um Meldungen über den Krieg. Wer darf denn berichten, wer wann wo umgefallen ist? Das ist furchtbar krass. Das wissen wir natürlich alle. Überhaupt keine Neuigkeit. Nächste Meldung. Die Mehrheit der Deutschen, ich vermute nicht sehr viele sind hier davon, die Mehrheit der Deutschen spricht sich für Politikerbeleidigung als Straftat aus. Ich bin der Meinung, dass es ein Scherz sein muss. Also, Beleidigung ist ja sicherlich sowieso eine Straftat. Aber warum jetzt Politiker extra Schutz genießen sollen, das erschließt sich mir nicht wirklich. Es geht dann natürlich wieder um den Lügenfritz, weil der hat die Debatte angestoßen nach dem Motto, wieso kriegt er dafür einen Strafbefehl? Das steht auch wirklich hier, 58% wollen diesen Paragraph 188 am Start behalten. Nur 38% wollen ihn abschaffen. Nur Anhänger der AfD sind mehrheitlich für eine Abschaffung des Gesetzes. Also auch da gibt es eine Brandmauer. Ich meine, dass das zusammenhängt, dürfte ja wohl jedem klar sein. Es ist wirklich massiv traurig, was dort passiert. Jetzt wollen wir das beiseite lassen. Wir wundern uns also über die deutsche Bevölkerung. Wir fragen uns, warum das so ist. Warum finden das Menschen so wichtig, dass sich nichts ändert? Dass Politiker nicht angegriffen werden können, vor allen Dingen, wenn sie ganz deutlich die Unwahrheit sagen, warum das denn so ist. Dann fragen wir uns, warum ist das so? Dann schauen wir weiter. Wir sehen so Top-Meldungen wie Stuttgart 21 soll jetzt erst Ende 2031 fertig werden. Die 21 übrigens, das war nicht geplant, dass Stuttgart 2021, 2021 fertig sein sollte, sondern das sollte noch viel früher fertig werden. Mal gucken, ob es hier irgendwo drin steht. Das ist so ähnlich wie der Berliner Flughafen. Das zeigt die marode Volksrepublik. Wir haben noch ein paar Dinge, die wahrscheinlich, wenn du sie noch nicht kennst, das Blut in deinen Adern gefrieren lassen. Schauen wir doch mal, was wir sonst noch wissen. Also, bauen können wir nicht. Kennt ihr das? Es geht um eine Fähre. Und allein das schafft es, dass du aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr rauskommst. Das heißt also jetzt Missunde. Ja, Missunde heißt dieses. Und es geht über eine Fähre, über die Schlei. Der Pächter der Schleifähre, ich muss das vorlesen, das ist einfach zu geil. Der Pächter der Schleifähre, Missunde 3, hat seinen Vertrag gekündigt. Das müsste normalerweise keinen interessieren, aber wer sich mit der Geschichte der Missunde 3 befasst, der versteht, warum unser Land auf eine ernsthafte Krise zusteuert. Nein, wir steuern nicht darauf zu. Das ist Augenwischerei. Wir sind seit Jahren drinne. Wir sind seit Jahren drinne und verprassen den von den Generationen vorher aufgebauten Wohlstand des Landes. Also. Die Missunde 3 ist eine Elektrofähre. Ihr Vorgänger, die Missunde 2, hatte einen Dieselantrieb. Die alte Fähre war ein bisschen wie Deutschland. Sie war nicht besonders modern oder schick, aber zuverlässig. Sie tat, was eine Fähre tun sollte. Sie brachte in Schleswig-Holstein Menschen zuverlässig von einem Ufer ans andere. Und zwar bei fast jedem Wetter. Selbst Windstärke 9 bis 10, also stürmisches Wetter, konnten ihr kaum etwas anhaben. Aber sie war nun mal alt. Also beschloss man, sie durch eine moderne, größere Solarfähre zu ersetzen. Jahrelang wurde geplant, gebaut, getestet, nachgebessert und verschoben. Millionen Euro flossen in das Prestigeprojekt. Die Zukunft sollte auf der Schlei beginnen. Weil man die alte Fähre also nicht mehr brauchen würde, verscherbelte man sie zum Schrottpreis von 17.000 Euro. Die neue Fähre sollte rund 2,5 Millionen Euro kosten und 2022 in Betrieb gehen. Heute wissen wir, aus 2,5 Millionen wurden mehr als 5 Millionen, aus 2022 wurde 2026. Und aus einem Vorzeigeprojekt wurde eine Chronik aus Verzögerungen, Umbauten und Pannen. Der absurdeste Punkt der gesamten Geschichte, die neue Millionenfähre bekam Probleme beim sicheren Anlegen und zwar bereits ab Windstärke 3. Alle Leute in Schleswig-Holstein kriegen es kaum gefasst, weil die wissen, dass es da häufiger Wind gibt. Windstärke 3, das ist laut Beaufort-Skala eine schwache Brise. Blätter rascheln, Fahnen wehen, dünne Zweige bewegen sich, für Norddeutsche wie für mich schönes Wetter. Die alte Fähre konnte auch noch bei Windstärke 9 fahren, die neue Fähre hat Probleme bei Windstärke 3. Aber sie hat ja bis dahin auch nur mehr als 5 Millionen Euro gekostet. Und nun? Ja, ganz einfach. Die alte Missunde 2 musste wieder her. Für schlappe 50.000 gab sie der Käufer an Däne wieder her. Aber nur für ein paar Monate, bis die Missunde 3 endlich flott ist. Aber das ging nicht so schnell und so zahlte der Staat, also wir alle, nochmal 50.000 Euro für ein paar Monate Verlängerung. Was für ein Geschäft. 17.000 Euro bekommen, 100.000 Euro bezahlt. Wenn mein Nachbar mir erzählen würde, er habe sein altes Auto für 17.000 Euro verkauft und später für 100.000 Euro zurückgekauft, also er hat es ja nur geliehen, weil der neue Wagen nicht fährt, würde ich ihn fragen, ob er noch ganz dicht ist. Die Geschichte der Messunder 2 und Messunder 3 ist mehr als eine norddeutsche Provinzposse. Man könnte darüber lachen, wenn es nicht unser Geld wäre. Ich finde es auch erstaunlich, dass niemand irgendwann aufgestanden ist und gesagt hat, hört mal, das wird hier gerade absurd. Aktuell, Juni 2026, ist der Fährverkehr über die Schleimal wieder unterbrochen. Die Messunder 3 ist Pfingsten leider kaputt gegangen. Das schwarz-grün regierte Land will an der Messunder 3 festhalten. Nur der Pächter hat die Schnauze voll. Geredet wird auch darüber, ob die Messunder 3 durch die Messunder 4 ersetzt werden könnte. Kleiner vielleicht. Auch elektrisch. Problem nur, der Neubau wird Jahre dauern und wieder viel Geld kosten. Ich weiß nur eins. Und ich auch. Wenn ich so mit meinem Geld umgehen würde, wäre ich pleite, aber der Staat macht einfach weiter. Das ist Deutschland. Deutschland ist nicht das, was wir in Erinnerung haben, sondern das ist jetzt Zustand Deutschland. Herzlichen Glückwunsch. Am 19. Juni, wie du ja weißt, also in 10 Tagen um 18 Uhr, machen wir einen Workshop und ich bin sogar sicher, dass ich das hinbekomme, dir mit meinen Kollegen zusammen zu erklären, wie du deine finanzielle Situation deutlich besser gestalten kannst, damit dich diese ganzen Shitbürgerstreiche nicht mehr wirklich tangieren oder anfassen können. Weil es ist irre. Jetzt glauben wir glauben, dass ja wie so oft ein Einzelbeispiel ist. Der Berliner Flughafen war ein Einzelbeispiel. Stuttgart 21 ist ein Einzelbeispiel. Die Messunder 3 ist ein Einzelbeispiel. Da gucken wir doch mal, was in anderen Sektoren so am Start ist. Und wie gesagt, ich habe mir gar keine Mühe gegeben, sondern ich habe einfach über das Wochenende irgendwo, wo Schlagzeilen aufpoppen, gesagt, du, bleib mal hier. Kriminelle Machenschaften statt schnellem Internet. Was ist denn da los? Der Glasfaser-GAU. Bildrecherche deckt einen Sumpf aus Bestechung, Vetternwirtschaft und Selbstbedienung auf. Sowas. Jetzt pass auf. Deutschland wollte schnelles Internet für alle. Ich setze auf Zypern und ich habe ja schon öfter erzählt, dass wenn ich Probleme habe mit meinen Kunden, weil die ungefähr rüberkommen über die Kamera, dann sitzen die in Deutschland. Dann ist die Internetgeschwindigkeit nicht zuverlässig. Dann hast du auch mal, wenn sie im Auto sitzen, ein Funkloch oder sonst irgendwas. Die sind einfach weg. Kommen dann wieder. Sind gar nicht gestresst, weil sie das gewohnt sind. Das Schlimme ist nur, ich lebe hier auf einer Insel. Ich lebe vollkommen ohne Nachbarn. Ich habe die Probleme nicht. Das heißt, es muss nicht so sein. So, Deutschland wollte schnelles Internet für alle. Politik und Unternehmen trieben den Glasfaserausbau mit Milliarden voran. Straßen wurden aufgerissen und Kabel verlegt. Gestern sagte ein Kunde zu mir, seit Jahren liegt bei mir Glasfaser vor der Tür. Mir kann aber leider gar keiner sagen, wie die bei mir ins Haus kommt. Jetzt haben die sich also Mühe gegeben, die Bild-Zeitung, und sich ein bisschen mehr darum gekümmert. Und da geht es darum, dass hier Schmuh gemacht wird. Enges Netzwerk mit Baufirmen, Auftragsvergaben unter der Hand, heimliche Geldzahlungen. Ja, der Informant gibt zu, er ließ sich kostenlos sein Haus verschönern und so weiter und so fort, liegt bei der Staatsanwaltschaft. Glasfaserkabel wurden verlegt, das gäbe es keinen Morgen mehr. Heute herrscht Riesenstimmung. Wisst ihr warum? Der Deutsche möchte keinen Fortschritt. Ich hoffe, ihr seid nicht so. Der Deutsche lehnt es ab. Er kommt ja mit seinem DSL gut aus. Warum soll er 10 Euro mehr oder so ausgeben für Glasfaser, weil es ein bisschen schneller ist? Dann wird erklärt, wie das so ist mit den unterschiedlichen Sachen. Und Jetzt wurde gefragt, wieso geht's eigentlich nicht voran mit dem Paradeobjekt Highspeed-Internet? Das im Übrigen, ich kann es ja mal vorwegnehmen, wenn wir hier nach unten scrollen, dann bekommen wir erzählt, wer das nämlich irgendwann mal angestoßen hat. Hier. Das ist nämlich der Clou, um es kurz zu machen. Es gibt in Deutschland noch 22,7 Millionen aktive DSL-Anschlüsse. Nur 6,1 Millionen Haushalte nutzen Glasfaser. Also nur 13,8%. In Spanien sind es 90%, in Frankreich 83,6%. Selbst in der Ukraine liegen wir schon bei mehr als 50%. Deutschland hätte einst zum Glasfaser-Pionier werden können. Bereits 1981 plante Helmut Schmidt ein Glasfasernetz. Ein Jahr später kam Helmut Kohl an die Macht. Er stoppte das Zukunftsprojekt. Die CDU. Auch in den folgenden Jahrzehnten geschah wenig. Die Deutsche Telekom zögert dabei Glasfaser, daher witterten Banken und Investoren die Chance, mit Hilfe der neuen Technologie den einstigen Staatskonzern herauszufordern. So stehen etwa hinter der deutschen Glasfaser die Private Equity Firma EQT aus Schweden und der kanadische Pensionsfonds OMERS, außer mehr als 40 Kreditgeber. Dann änderte die Telekom plötzlich ihre Strategie. Tim Höttges kündigte 2021 an, wir werden angreifen. Gleichzeitig befindet sich der DAX-Konzern in einer Zwickmühle. Seine heutigen DSL-Anschlüsse basieren auf den Kupferleitungen des alten Telefonnetzes, das längst bezahlt ist und für stabile Umsätze sorgt. Die Konkurrenten sind sich einig. Glasfaser hat nur eine Chance, wenn das Kupfernetz der Telekom stillgelegt wird. Tatsächlich plant die EU, einen solchen Kupferausstieg bis 2035. Ja, herzlichen Glückwunsch. Jetzt kommt's. Wir haben natürlich auch Kabelnetz, weil da auch ja Internet drüber läuft, über diese Kabelnetze. Die gehörten alle früher der Deutschen Telekom, wurden dann ja ausgegliedert und jetzt ist da Vodafone der Große. Und die stehen sich beide gegenseitig, wie ja immer, gegenseitig auf den Füßen. Und es geht einfach nicht voran, weil die Leute wollen kein Geld ausgeben. Deswegen können die Glasfaser ausbauen bis zum geht nicht mehr und schaffen es nicht in die Häuser rein. Weil der Kunde das bezahlen müsste, er macht es aber nicht. Also es geht um Milliarden. Es stehen 26 Milliarden Euro an Krediten auf dem Spiel. Ist alles nicht mehr so viel, wenn man über SpaceX und andere nachdenkt. Ja. Man findet bei Prüfung dasselbe Anschlussfoto 20 Mal. Wir haben also wieder mal Vetternwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben eine Misswirtschaft und eine Fehlleitung von Geldern und vor allen Dingen das fehlende Verständnis des nicht ausgebildeten Volkes zu verstehen, warum wir schnelleres Internet benötigen. Denn das Internet brauchst du nicht, um Netflix zu gucken, sondern das Internet brauchst du, damit du arbeiten kannst. Weil die Arbeitswelt ändert sich radikal. Wenn du auf so einer Gurkenleitung sitzt, die eine Stunde braucht, um dir irgendwelche Sachen überzuspielen, dann hast du ein echtes Problem. Also, mit der digitalen Modernisierung Deutschlands geht es also anscheinend voran. Zumindest das Wirtschaften in die eigene Tasche. Und wir wissen ja, die Ukraine ist wichtiger. Die sind schon über 50%. Also ist doch alles in Ordnung. Dann geht's weiter. Wir sprachen ja gerade über die EU. Die EU, die ja auch der Grund ist für unser erstes Thema, mit der digitalen Richtlinie, mit der Datenschutz und Sicherheit, jeder muss sich wohlfühlen, ja. Die machen ja überall, auch im Klima, Ärger. Die haben sich also jetzt gedacht, wir wollen jetzt die Leute zwingen, umzusteigen auf Elektrik. Das ist aber wie so viele Sachen auch in Deutschland nicht möglich, weil wir die Infrastruktur dafür nicht gebaut haben. Weil unser Stromnetz überlastet ist. Das führt ja zu solchen Idiotien, dass teilweise in Garagen dann irgendwelche, ja, Elektro Aufladestationen hingestellt werden und dann fliegt die Sicherung raus, wenn zwei oder drei Leute das gleichzeitig benutzen. Also, die wollen die jetzt zwingen. Das Problem ist aber, dass die meisten ja keine Infrastruktur haben. Ich habe hier bei mir zu Hause eine Ladestation. Da fliegt auch die Sicherung nicht raus. So. Die wollen nämlich die Dienstwagen jetzt, sollen elektrisch werden. Unternehmen sollen künftig durch feste Quoten dazu gebracht werden, mehr E-Autos anzuschaffen. Es gibt logischerweise aus der bremsenden Automobilindustrie. Also, lass uns mal kurz erklären. Warum haben wir E-Autos? E-Autos gab es schon mal viel, viel, viel früher. Und dann haben wir uns wegen der besseren Effizienz und aus so vielen anderen Dingen, weil auch die Fahrfreude damals besser war, weil die Batterien nicht so leistungsfähig waren, weil haben sie sich dazu entschieden, Verbrennermotoren zu bauen. Beim Verbrennermotor sind die Deutschen mitführend. Unsere Automobilindustrie ist oder war das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Da hängen sehr viele Arbeitsplätze dran. Und wir haben uns das entzogen, indem wir eingestiegen sind auf die Klimafreunde. Die Klimafreunde haben nämlich gesagt, Verbrenner muss weg. Wir müssen unbedingt Elektroautos machen. Die ersten Elektroautos waren gar nicht fähig, ohne Dinge zu konkurrieren mit den Verbrennern. Deswegen hat die Industrie, die Ingenieure, die deutschen Ingenieure haben gesagt, das können wir gar nicht machen, das können wir unseren Kunden gar nicht anbieten. Die Reichweite ist nicht weit genug, die Ladegeschwindigkeit ist viel zu wenig. Wir können gar nicht das versorgen. Das geht gar nicht. Der Politik war das egal. Die Politik hat gesagt, wir geben jetzt Gas. Die Chinesen haben das genutzt. Die Chinesen haben nämlich das notwendige Netzwerk in China aufgebaut. Und die Chinesen produzieren mehr Energie als Amerika und Europa zusammen. Die bauen immer noch jede Woche mehr als ein Kraftwerk. Und denen ist das auch vollkommen egal, weil die nämlich Kohlekraftwerke bauen. Die bauen auch weiterhin Solar und alles aus. Das ist überhaupt kein Problem für die Chinesen, weil es ja alles staatlich gesteuert ist. Bei uns muss mehr darüber nachgedacht werden. Deswegen läuft es hier nicht. Ja. Also, die Europäer möchten, dass, also, zu den Fakten. 60% aller neu zugelassenen Pkw in Europa sind Firmenfahrzeuge. Vielleicht hast du auch eins. Bei Transportern liegt der Anteil sogar bei ca. 90%. Die EU-Kommission sieht deswegen die Unternehmensflotten als wichtigen Hebel für die Verkehrswende. Ab 2030 müssen die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass große Unternehmen feste Große, wissen wir ja nicht, ist nicht definiert, große Unternehmen feste Quoten an emissionsfreien und emissionsarmen Firmenwagen erreichen. Ja. Die Verbände wehren sich, sagen, das ist ein Verbrennerverbot durch die Hintertür. Ihr habt es doch gerade aufgeweicht. Was ist denn da los? Die, die sich gerade kurz gefreut haben, nämlich die deutschen Automobilindustrie, Unternehmen sind wieder im Panikmodus. Schon ab 2028 dürfen Staaten Firmenwagen nur noch finanziell unterstützen, wenn sie emissionsfrei oder emissionsarm sind. Emissionsarm ist ja dann in der Regel irgendwie ein Hybrid oder so, irgendwie sowas. Es ist sogar möglich, dass Abschreibungen für Nicht-Elektroautos verboten werden. Wenn wir keine Probleme haben, schaffen wir uns welche. Was sollen denn die Leute machen in Deutschland, die jetzt zum Beispiel wirklich weite Strecken fahren müssen? Sollen die mehr Zeit einplanen, dass sie irgendwo warten können, bis so eine Ladestation frei ist? Wollen wir, dass, keine Ahnung, wir eben vielleicht teilweise wirklich Stromnetzausfälle bekommen, weil, oder wir müssen es eben neu bauen. Machen wir ja die ganze Zeit nicht. Wir haben ja aber Milliarden an Infrastruktur zu tun und tun es nicht. Straßen, Brücken, Eisenbahntrassen. Das sind zig Milliarden, die wir nicht anfassen. Wir investieren lieber in die Rüstung, damit die Russen nicht kommen. Das ist pervers. Ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, aber das ist nicht gut für Europa. Ist schon gar nicht gut für Deutschland. Aber gut. Das nochmal Glasaufbau. Und jetzt pass auf. Wir sind doch gerade in der Phase, dass wir Vorschläge machen, nicht wir. Also die Politik spielt sich Bälle zu, um unser Sozialsystem bezahlbar zu machen. Es hat sich beim letzten rumgesprochen, dass das jetzige Sozialsystem nicht tragbar ist, weil es zu viel Geld kostet. Früher war die FAZ eine Wirtschaftszeitung. Jetzt steht hier, warum Widerstand gegen diese Reformen berechtigt ist. Und jetzt pass auf. Wer sich gegen Sparmaßnahmen wehrt, gilt aktuell als Reformverweigerer und Besitzstandswahrer. Doch der Umbau des Sozialstaats ist mehr als eine Standortfrage. Der deutsche Gesellschaftsvertrag steht auf dem Spiel. Wer große Reformen fordert, kann mit Applaus rechnen. Mit seinen Reden versucht der Bundeskanzler schon seit längerem Kabinett und Land unter Handlungsdruck zu setzen. Die Regierung müsse liefern, die Nation müsse sich aufraffen, zu gewichtig und zu drängend seien die Probleme, die jetzt angegangen werden müssen. Jetzt geht es um die Reform. Was müssen wir denn tun? Ja? Also, ich suche es euch raus. Der redet nämlich darüber, dass früher Reform war, es wird für dich einfacher, besser, bequemer, alles super. Und seit 1982 heißt es bei den Reformen, weil wir nämlich zu weich in der Hängematte liegen, der Sozialen, heißt es nämlich andere Richtung. Wir müssen jetzt wieder Sachen kappen, die wir uns nicht leisten können. Also, ging los mit dem Lambsdorff-Papier und so weiter und so fort. Dann gab es ja auch mal diese Reform 2010, ja, und so weiter und so fort. Und jetzt reden sie ja schon seit Jahren darüber, wir müssten mal wieder eine Initiative starten, 2030. Und jetzt steht hier, Reformen bedeuten in dieser politischen Sprache nicht etwa Verbesserung, sondern Einsparung. Kürzungen, Zumutungen. Diese Maßnahmen sind so unpopulär, dass man sie lieber nach den Wahlen und unter Abschirmung der Öffentlichkeit aushandelt. Sie sind notwendig und dringend, aber nicht, weil die Geschichte Fortschritt ermöglicht, sondern weil Weltmarkt und Demografie Anpassung verlangen. Immerhin. Reformen dieser Art sind mit Nachteilen verbunden. Sie bürden einem Teil der Bürgerschaft etwas auf, um einen anderen zu entlasten oder um die sozialen Sicherungssysteme zu sanieren. In der Öffentlichkeit wird jedoch bisweilen der Eindruck erzeugt, der Unterschied zwischen diesen beiden Reformtypen spiele keine Rolle. Als gäbe es beim Umbau des Sozialstaats keine Interessengegensätze auszutragen, sondern nur politische Kräfte, die auf der Bremse stehen und solche, die Fortschritte fordern. Jetzt pass auf. Bam, 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 bam. Ich hätte es mir anstreichen können, aber es war einfach zu spannend. Also jetzt pass auf. Deutschland, du siehst, das ist zu einem Land, darf man sagen, verkommen, das nicht mehr auf Erfolg abzielt, sondern auf Bequemlichkeit. In der Wirtschaftszeitung, ja, wirtschaftsorientierten Zeitung, früher liberal und alles Mögliche, konservativ-liberal, ist die FAZ tatsächlich vollkommen falsch abgebogen. Wie andere auch, Süddeutsche und so weiter und so fort, die Zeit und ja, das kannst du gar nicht mehr lesen. Also die schreiben hier, ein umkämpftes Feld ist der Arbeitsmarkt. Auf dem Weg der Arbeitsrechtsgesetzgebung versucht die Arbeiterbewegung schon seit dem späten 19. Jahrhundert, den Lohnvertrag zu dekommodifizieren. Die Ökonomie sollte dem Leben dienen, nicht umgekehrt. Der 8-Stunden-Takt, dessen Fixierung in der Spätphase der Novemberrevolution erreicht wurde, bezweckte genau das. Der Arbeiter muss, wie es Robert Owen klassisch formuliert hat, nach 8 Stunden Arbeit genügend Zeit haben für 8 Stunden Freizeit und 8 Stunden Ruhe, damit er mehr ist als ein Rädchen im Getriebe. Die Union will an diesem alten Grundsatz rütteln. Der 8-Stunden-Tag soll weichen zugunsten einer maximalen Wochenarbeitszeit, weil etwa die Arbeit mit internationalen Teams in der modernen Dienstleistungsgesellschaft höhere Flexibilität erfordert. Die Forderung ist nicht unbegründet, verteilt die Nachteile einer solchen Reform aber sehr ungleich. Ja? Also, da geht es darum, dass in Deutschland nicht genügend Leute in Büros arbeiten und dass es die Falschen treffen sollte, nämlich zum Beispiel Menschen in Pflege und Logistik. Die Flexibilisierung, die sich einige wünschen, müssen andere ausbaden. Wir können natürlich diese Leute beruhigen. Ihr macht das nicht? Kein Problem. Es gibt bald KI und Roboter, humanoide Roboter, die brauchen dich nicht mehr. Die brauchen dich einfach nicht mehr. Und dann? Wo soll denn der Widerstand hin? Ist es nicht so, dass wenn du Widerstand leistest mit dem Wort, wirst du gesperrt? Wenn du Widerstand leistest auf der Straße, wirst du zusammengeprügelt? Oder mit Tränengas und Wasserwerfern bearbeitet? Das sind ja nicht nur die Chaoten, auf die da gezielt wird, sondern auch Leute, die normal protestieren. Ansonsten wirst du einfach abgebügelt in die letzte Ecke irgendwo in der Zeitung. Ja, waren irgendwelche Leute, dann wird die Zahl gefälscht. Interessiert ja keinen. Wo willst du mit deinem Widerstand hin? Wie gesagt, das erschließt sich für mich nicht. Der sagt hier, weil der Merz hat ja letztens gesagt, bei der Rente geht es um Mathematik und Demografie. Die Wahrheit ist, ein Teil der Wahrheit ist, dass er da recht hat. Der andere Teil der Wahrheit ist, dass wir uns einfach erlauben, bestimmte Gruppen in unserer Gesellschaft anders zu behandeln. Wir erlauben uns nämlich, Beamte auszunehmen von dieser Regelung. Und das, was wir normalerweise zurücklegen müssten für die Löhne bei den Arbeitnehmern normaler Art und Weise, dass wir das nicht tun. Wir verfrühstücken nämlich das, was wir zurücklegen könnten, durch überzogene Steuer für, muss man immer aufpassen, was man sagt, blödsinnige Ausgaben. Der Staat nimmt so viel Steuern ein in Deutschland, dass normalerweise so ähnliche Verhältnisse hier sein müssten wie in Norwegen. Dass der Staat nämlich in der Kohle schwimmt und er die Leute auf hohem Niveau versorgen kann. Kann er aber nicht. Weil wir immer, wenn wir irgendwo eine Idee haben, irgendeiner Gruppe helfen zu können, zu müssen, wir denen irgendwelche Versprechen machen und das Füllhorn über denen ausschütten. Und ich weiß, das ist nicht Mainstream genug. Wir leisten uns einfach, überall auf der Welt aufzutreten, als hätten wir es rumliegen. Wir sind in vielen Organisationen der größte oder zweitgrößte Geldgeber, ohne dass wir irgendwo die Nummer 1 oder die Nummer 2 wären. Wer leidet darunter? Die deutschen Bürger. Wir leisten uns, Menschen bei uns aufzunehmen und in Millionenstärke die zu versorgen, ohne dass sie etwas dafür tun müssen. Und das ist natürlich vollkommener Irrsinn. Wir erzählen uns Geschichten und überprüfen diese Geschichten nicht auf Wahrhaftigkeit. Zum Beispiel die Geschichte von den hereinströmenden Fachkräften. Die Geschichte von, dass es okay ist, Menschen aus anderen Kulturen in Millionenstärke bei uns anzusiedeln und bei uns ja alles gleich bleibt, weil in dem Moment, in dem die Deutschen Boden betreten, fließt der Heilige Geist in sie und sie sind genauso wie wir alle anderen. Und nein, Freunde, das ist kein Rassismus, das ist einfach Realität. Bei mir persönlich ist es vollkommen Latte, wo du herkommst, welchen Pass du hast, ist mir vollkommen Latte. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie bei jedem, der in mein Haus hineinkommt, bist du positiv oder nicht? Das heißt, habe ich was davon, dass du in meinem Haus bist oder nicht? Und die Wahrheit ist, dass in einer sehr großen, millionenstarken Anzahl diese Frage klar mit Nein, du bist nicht positiv beantwortet werden kann. Und wenn ich mir das leiste und auf der anderen Seite dann aber meine eigenen Bürger über den Leisten ziehen will, dann ist doch irgendwas faul. Wenn wir doch so exemplarisch in Europa nach vorne marschieren, dann müssen wir doch für unsere Menschen nach vorne marschieren und nicht unsere Menschen zugucken lassen, wie gerade im Süden die Rentenansprüche viel höher sind als in Deutschland. Die Freunde bekommen nämlich teilweise 70% von ihrem Gehalt. Das gibt's bei uns auch. Für Beamte. Und wir leisten uns auch immer mehr Beamte, obwohl wir im Grunde viel weniger Beamte brauchen, wenn wir Technologien einsetzen. Warum werden wir das wohl machen, mehr Beamte einstellen? A, fälschen wir damit die Zahlen, die Wirtschaft ist ja gar nicht so schlecht. Und B, sind das natürlich super Wählergruppen, weil ich schaffe mich doch nicht selbst ab. Falls es jemand noch nicht gemerkt hat, nicht die Bundesrepublik Deutschland hat die DDR übernommen, es war umgekehrt. Und dann sagt er, da, ich kann das gar nicht glauben, wenn ich sowas lese. Pass auf. Er sagt, der Mann von der FAZ, genauso gut könnte man die seit Bismarck konservative ausgerichtete Rentenversicherung um einen Umverteilungsaspekt ergänzen und die Äquivalenz zwischen Beiträgen und Rentenzahlungen aufbrechen. Nach dem Motto, ist doch scheißegal, was du eingezahlt hast, du kriegst das Gleiche. Gutverdiener würden dann jene mit geringen Rentenanwartschaften mitfinanzieren. Um die zu verteilende Rentensumme zu erhöhen, könnten auch andere Berufsgruppen oder Kapitaleinkünfte mit herangezogen werden. Das heißt, du sollst jetzt auch Beiträge bezahlen für schon teilweise mehrfach versteuertes Geld. Klar. Der sagt, es ist keine Frage der Reformbereitschaft oder der Mathematik, sondern eine Frage sozialer Interessen und politischer Macht. Genau. Solange die Linken das Sagen haben, kannst du diese ganzen Sozi-Projekte durchziehen. Das ist genauso, wie sich ja Leute ganz offen hinstellen in Deutschland und sagen, das kann doch gar nicht sein, dass der da was erbt. Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch ungerecht. Der hat doch gar nichts dafür getan. Das waren doch seine Eltern. Das nehmen wir ihm ab. Die Erbschaftssteuer muss viel höher werden. Gibt ja sogar Stimmen schon, die sagen, Erbschaften müssen begrenzt werden. Nach dem Motto, du darfst Maximum 1 Million erben. Mehr nicht. Die Freunde verkennen vollkommen, dass wenn du den Nutzen begrenzt, die Leistungsbereitschaft damit auch begrenzt wird. Weil wenn du weißt, dass du praktisch für umsonst arbeitest oder dafür, dass, keine Ahnung, Fachkräfte aus dem nordafrikanischen Hinterland das verjuxen dann, in ihre Länder schicken. Ich weiß nicht, ob das besonders clever ist. Ja. Die Rentenkommission ist ja, das ist ja daraufhin, die Witwenrente soll abgeschafft werden. Meine Mutter wird wahrscheinlich sagen, das betrifft sie nicht. weil das wird ja jetzt nicht nachträglich kommen, betrifft sie nicht. Meiner Mutter wäre in die Altersarmut gegangen, hätte die Witwenrente von meinem Vater nicht gehabt, die Pension, weil er ja Beamter war. Das wollen die abschaffen. Ich glaube, wenn ich das meiner Mutter schicke, diesen Artikel, sagt sie nur, ja, mich betrifft das ja nicht mehr, dann ist es ja nicht so schlimm. Und dann wird sie weiter die SPD wählen. Das ist so traurig, dass die Schafe noch in Reihe stehen, um sich das Fell abziehen zu lassen. Das ist Deutschland. Das ist Deutschland. Ist leider Deutschland. Die Frage, die ich mir stelle, und vielleicht du ja auch, ist, was kann ich tun, damit es nicht mich trifft? Was kann ich tun, damit nicht ich Opfer dieser Idiotie werde? Was kann ich tun, dass ich nicht selbst einer von denen werde, die sich nicht bewegen können? Die Nachricht ist einfach. Du setzt dir Ziele und arbeitest daran. Du kannst dich natürlich auch auf den Staat verlassen. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, da bist du dann verlassen. Weil du ja nicht zu den bevorzugten Arbeitskräften gehörst, zu den Fachkräften, die dann in der Villa wohnen, mit 7 Kindern, die dritte Frau heiraten wollen und so viel zu tun haben, dass sie leider keine Zeit haben für dich. So, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen. Ich habe fertig. 19. Juni. Wir ändern alles. Tschüss.